Das ist in der Mitte drin im Philipperbrief. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man versteht, wie ein Paulus vorgeht. Er schreibt ja diese Lehrbriefe und 2. Petrus 3, Vers 2 sagt uns, dass der Jesus selber den Aposteln, hier auch im Paulus, der Auftrag gegeben hat, was sie schreiben sollen. Und da schreibt er ganz unterschiedliche Leute. Er schreibt zum Beispiel an eine Gemeinde, die völlig verwahrlost war, wie die Korinther. Er schreibt eine Gemeinde, die eher von der Ordnung einer Stadt, das war ja Stadt der pensionierten römischen Soldaten Philippi. Man kann das ja nachlesen in Apostelgeschichte 16, wo Paulus nach Philippi kommt. Das war in der Zeit, nachdem er kurz vorher Timotheus praktisch rekrutiert hat, mitnimmt. Und Philippi war circa 14 Jahre, nachdem Paulus seine Bekehrung erlebt hatte. Und hier hat man etwas, er kommt also in eine Stadt, wo Zucht und Ordnung herrscht, also eine alte Garnisonsstadt, wo die ausgesonderten, sprich pensionierten Soldaten des Römischen Reiches waren. Da war keine solche Zuchtlosigkeit wie in Korinth oder ähnlichen Städten. Da war zwar der ganze Götzendienst auch der Römer, aber da war eine gewisse Klarheit. Jetzt ist interessant, was ein Paulus hier schreibt. Er schreibt in Philipp, und ich möchte uns drum jetzt nicht nur den heutigen Vers lesen, den wir ja aufgeteilt haben, sondern möchte lesen von Philipper 2, Vers 1 bis 5, um das Umfeld zu sehen. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Schon interessant. Wir haben ja zum Beispiel im Römerbrief ganz massive Darlegungen biblischer Lehre. Hier hast du jetzt eigentlich eher eine Darstellung in unserer Passage, wo Paulus sagt, wie ist das Wesen einer biblischen Gemeinde, die auch lehrmäßig gut steht. Es gibt ja Gemeinden, die stehen lehrmäßig gut, sind aber eiskalt. Man nennt das Neo-Orthodox. Das heißt, da ist kaum geistliches Leben, da ist nur Rechtgläubigkeit. Aber Paulus sagt, unabhängig von dem, dass man in der biblischen richtigen Lehre ist, sagt er, hat die Gemeinde ein Wesen. Und wenn man das als Maßstab anlegt, dann könnte es einem grausen, was man manchmal in den biblischen Gemeinden sieht. Weil hier hast du jetzt eine Aussage, und ich möchte das noch ergänzen mit Epheser 4, und zwar Vers 13. Da erklärt er ja die Dienste und dann kommt die Aussage, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Er sagt hier also, der Normalzustand einer Gemeinde, die vor Gott richtig steht, ist Vollerkenntnis des Sohnes Gottes. Da gehört dazu, dass der Herr Jesus, bevor er überhaupt hier auf diese Erde kam, in dieser Lichtswelt Gottes war, und zwar in einem Zustand, wo es gar keine Zeit gab, dass durch ihn erst die Ewigkeit geschaffen wurde, diese Geheimnisse, dass der Vater der Sohn auf sich heraus geboren hat, kann man nicht verstehen, dass der Jesus genauso in der Gestalt Gottes war. Da kommen wir nachher drauf im Philipperbrief, und zwar, ich schätze, 2, 3 Bibelstunden später, dass er genauso wie der Vater Geist war. Alle diese Dinge, die sind wichtig, damit der Sohn Gottes erkennt. Er sagt aber Einheit des Glaubens, gleiche Praxis. Also diese übliche Ausrede, die durch alle Kreise geht, unsere Erkenntnis ist Stückwerk, ist eigentlich erstens ein Zeichen, das ist fast schon geistlicher Analphabetismus, weil, ich sag's mal so, die Bibel hat nie gelehrt, dass die Erkenntnis Stückwerk ist. Dort steht die Erkenntnis, und zwar die direkte Inspiration, ist hier gemeint, da steht Gnosis, ist ein Teil des Ganzen, heißt es. Epignosis ist Vollerkenntnis, das, was wir vorher gelesen haben. Und das, was im Korinther 13 steht, was heißt, die Erkenntnis ist Stückwerk, da steht praktisch, ist ein Teil des Ganzen. Das heißt, die direkte Inspiration eines Paulus aus Galater 1 und 2 war ein Teil des Ganzen. Aber die Bibel geht davon aus, dass eine normale biblische Gemeinde die gleiche Sicht des Sohnes Gottes hat, die gleiche Sicht des Glaubens hat und dass sie sich letztendlich auch wesensmäßig, jetzt kommen wir zum heutigen Teil, im Umfeld bewegt, das biblisch bestimmte Äußerungen, Wesensmerkmale, Charakteristika hat, wo man einfach sieht, so eigentlich will Gott, dass eine Gemeinde läuft. Wir haben vorher in der Einleitung gehört vom Wort Gottes, das uns praktisch die völlige Wahrheit vermittelt, das ist richtig, aber jetzt kommt die andere Frage, wie läuft es dann in der Praxis? Man hat jetzt die richtige Erkenntnis und was läuft in der Praxis? Und der sagt ja hier, haben wir ja schon studiert, Ermahnung im Sinne von Zuspruch, wir wissen ja Parakaleo, dieses griechische Wort heißt eher Zuspruch, Ermunterung. Nuteteos, andere Wort, das hier nicht steht, meint ins gewisse Rede verwarnen. Und dann sagt er, Parallele zwischen dieser Zuspruch der Liebe, dass man für einen anderen das Beste sucht, egal was es kostet. Und dann eben das, was wir studiert haben, diese Gemeinschaft des Geistes. 1. Johannes 1, Vers 7 ist mit der wichtigste Vers für Gemeinschaft. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, Gemeinschaft ist keine Frage, dass zwei Gleichgesinnte sich treffen. Gemeinschaft ist keine Frage, dass man sich sympathisch findet, sondern Gemeinschaft entsteht, wenn zwei Personen wiedergeboren sind und diese zwei Personen im Blute Jesu so gewaschen sind, dass sie mit Gott und Menschen in Ordnung sind, dann entsteht es, ohne dass man es beeinflussen kann, diese gemeinschaftliche Realität. Und jetzt sagt Paulus, das ist, ich schreibe es mal drüber als Überschrift, das ist der Normalzustand. Gibt es nun das bei euch? Das ist normal, sagt er. Und da passiert dann etwas, wie man sich gibt. Das heißt, das Wesen der Gläubigen, das Wesen der Gemeinde, sagt er, ist dann Herzlichkeit und Erbarmen. Das ist der Teil, den wir heute untersuchen möchten. Er geht dann noch weiter und sagt, sei Freude wäre vollkommen, wenn sie dann noch eines Sinnes wäre, die gleiche Liebe hättet, einmütig, dasselbe wollet, keine Selbstsucht haben, kein nichtiger Ehrgeiz, jeder der andere in Demut höher achtet als der andere und für den anderen sorgt und dass alle gesinnt sind, wie Jesus Christus es auch war. Das ist eigentlich das ganze Paket, wie Gemeinde sich geben soll. Aber hier hat er es mit dem Herzstück da drin, dass er sagt, eigentlich ist es wichtig, wenn diese Gemeinschaft des Geistes da ist, diese übernatürliche Gemeinschaft vom Heiligen Geist gewirkt, diese Ermahnung da ist, wenn dieser Zuspruch der Liebe, diese Fürsorge da ist, dass es nach Herzlichkeit und Erbarmen geht. Und diese Worte, die hier der Paulus benutzt, man sieht es, dass das Blatt drei Seiten hat. Normal brauchst du noch keine drei Seiten für so ein Thema. Diese Worte, die haben es in sich. Und zwar, man könnte ja jetzt sagen, ja, was sollen wir tun? Sollen wir jetzt uns immer schön mit dem Bruderkuss umarmen? Sollen wir uns immer schön in den Arm nehmen? Sollen wir immer freundlich lächeln, nett zueinander sein? Das meint die Bibel hier nicht. Weil da ist auch viel Heuchelei dabei und viel Theater und viel Tradition. Man tut ganz vieles aus Tradition. Sondern die Bibel meint hier was ganz anderes. Dieses Herzlichkeit, das hier geschrieben steht, das heißt, ganz einfach, das sind die Eingeweihte. Das heißt, für uns jetzt nicht verständlich, aber im Griechischen wird mit diesem Wort unter anderem jetzt nicht nur das, was wir unter Eingeweide verstehen, die Verdauungsorgane, sondern da wird das Herz, und zwar im Sinne, das ist jetzt bildlich gebraucht, im Sinne vom Sitz der Gefühle benutzt. Aber auch für Liebe, Zuneigung. Und auch mit diesem Wort werden die edleren innere Organe benannt. Herz, Lunge, Leber, wird aber auch für Mutterleib, für Mutterschoß verwendet. Jetzt kommen wir schon immer näher, was das Wort meint eigentlich. Es zeigt Blutsverwandte. Jetzt kommen wir zu dieser Gemeinschaft. Ich bin mit jedem, der wiedergeboren ist, blutsverwandt, weil er gewaschen ist durch Jesu Blut und ich. Das ist das Band, das tiefer geht wie das natürliche Verhältnis, wenn ich mit jemand wirklich verwandt bin. Das nächste, was er sagt, also das eigene Fleisch und Blut, also diese Zuwendung, das, was hier unter Eingeweide, Überschrift steht, der innere Mensch, der hier letztendlich da sein soll, der geht so, das Innere, das Herz, das Gemüt, die Gedanke, die Gesinnung, und zwar wie, wenn es ums eigene Fleisch und Blut geht, wie, wenn ich mich um meine eigenen Kinder, um meine eigene Frau, um die Familie kümmere, und zwar mit einer voller Motivation von Liebe, Zuneigung, Fürsorge, wo wirklich die Gefühle da sind. Das meint dieses Wort. Da ist fast Herzlichkeit zu wenig. Aber es gibt kein deutsches Wort, das das ausdrückt, was dieses griechische Wort hier in der Tiefe sagt. Und man muss das auch sehen. Es bedeutet zum Beispiel mehr als Herzlichkeit, mehr als Mitleid. Mitleid ist übrigens eine wichtige auch Aussage von diesem Wort. Es bedeutet viel mehr. Es bedeutet eine grundsätzliche Herzenshaltung, die für den anderen Verständnis hat und ihn behandelt, wie wenn es eigene Kind wäre. Mutter, du musst doch zu einer Mutter oder zu einem Vater nicht sagen, kümmere dich um dein Kind. Wenn es nicht krank ist, wenn das normal läuft, dann ist das da. Ist das Natürliche. Und so ist geistlich das Natürliche da. Paulus sagt, wenn diese Gemeinschaft des Geistes da ist, dieser Zuspruch der Liebe, diese Ermahnung, diese geistliche Welt, dann ist dieses Herzliche und dieses Erbarmende eigentlich der Normalfall. Eingebettet auch in Mitleid, dass man mit den Schwachheiten des anderen Erbarmen hat. Und interessant ist, dass alle diese Dinge im Endeffekt, wenn man es genau nimmt, das Wesen Jesu widerspiegeln. Drum sagt er nachher in Vers 5, ihr sollt gesinnt sein, wie der Herr Jesus auch war. Es sich spiegelt eigentlich wieder, wie der Herr Jesus gedacht hat. Das Wort heißt einfach auch, sich erbarmen, Mitleid haben, fürsorglich sein. Es ist eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, das krasseste Gegenteil von Rechthaberei und Streiterei. Es gab bei uns in Halbstadt eine Versammlung, und ich sage es mal so, manche waren beeindruckende Männer. Aber sie waren bei uns, in Taifingen war das, in dem Ortsteil, waren sie bekannt dafür, dass es keine Gruppe gibt, auch keine weltliche, die sich so streiten konnte wie sie. Wisst ihr, und das ist genau das Gegenteil von dem, was hier gemeint ist. Da heißt praktisch, in der Gemeinde müsste diese familiäre, fürsorgliche, erbarmende, mitleidhabende, verständnishabende, genauso sich sorgende, wie wenn es um eigene Fleisch und Blut gehende Liebe da sein sollte. Nicht dieses Süßliche, dass man sich schandehalber in den Arm nimmt. Mir hat einmal Schwester gesagt, und dennoch müssen wir uns lieben. Und solange sie das gesagt hat, hat sie die Zähne gefletscht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Gell, das ist mir eigentlich klar geworden, was das für Heuchelei ist. Auf die eine Art wird hier, versucht man krankhaft, das, was die Bibel mit der Liebe Christi zeigt, zu tun. Das brauchen wir überhaupt nicht. Ich möchte betonen, das, was hier geschrieben steht, geschieht automatisch. Ich muss mich nicht zusammenreißen, dass das passiert, sondern das kommt aus dieser Gemeinschaft des Geistes, aus diesem Zuspruch der Liebe. Wir haben ja beide studiert, wir haben ja gesehen, wo das herkommt. Aus dieser Ermahnung, aus dieser geistlichen Haltung kommt es heraus, dass ich in Ordnung bin mit Gott durch den Herr Jesus und dass ich mit den Menschen auch in Ordnung bin. Und daraus entspringt dieses herzliche und erbarmungsmäßige Wesen einer Gemeinde. Das andere Wort, also nicht Herzlichkeit, sondern das nächste Wort, das hat viel stärker mit Barmherzigkeit und mit Erbarmen zu tun. Auch mit barmherzig, Mitleidhaber, bemitleiden, da steht der Mitleidsgedanke viel, viel stärker, denn also ich sage es mal so, alles, was hier in diesen fünf Versen, wo ich gelesen habe, ein positiven biblischen Wesen vorhanden ist, das wird in diesen zwei Haltungen ausgesagt. Herzlichkeit im Sinne von ganzem Herzen. Wisst ihr, man braucht sich nicht zusammenreißen. Wenn jemand sich zusammenreißen muss, hat er das schon mal nicht. Das ist ein Automatismus. Das ist eine Wesensart, die, wenn man im Geiste wandelt, wenn man sein Herz um Jesus auf den Altar gelegt hat, automatisch geschieht. Lukas 1, 77. Lass uns mal die zwei Begriffe biblisch untersuchen, um zu verstehen, was hier gemeint ist. Es ist ja so, Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Wenn er bestimmte Wörter benutzt im Neuen Testament, dann hat er hier eine Absicht. Und er benutzt sie in der Regel in einer Art und Weise, dass wenn du eine Bibel auf die Begriffe hin durchforscht, dann hast du das Wesen, was hier gemeint ist oder wie es letztendlich gemeint ist. Und hier im Lukas 1,77 heißt es, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, also Rettung, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Er sagt also, das ist die gleiche Wesensart, die Gott an den Tag legt, wenn er uns das Heil gibt. Also hat Gott die Welt geliebt, genau die Haltung. Und zwar, jetzt kommt der entscheidende Punkt, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen. Das heißt, das Wesen Gottes, wo er Mitleid hat mit dem Elend des Sünder und ihn retten will, das ist genau die Haltung. Ich kann mir nur ein Wort und einen Ausdruck menschlich hier vorstellen, der hier passt. Das heißt, wirklich für den anderen das Beste suchen. Und zwar aus einer Überzeugung raus. Aus einer Überzeugung raus, wie wenn man jetzt vor allem fürs eigene Kind sorgt. Du willst ja, dass dein Kind gute Noten hat. Du willst, dass dein Kind anständig ist, dass ein guter Beruf hat. Genau so, sagt die Bibel, so soll diese Herzlichkeit, dieses Erbarmen sein, aber nicht der Familie gegenüber, sondern der eigenen Gemeinde gegenüber. Und das soll der Normalzustand sein, der automatisch geboren wird. 2. Korinther 6, 12. Wenn wir mal einfach die Begriffe untersuchen, wie sie vom Herrn benutzt werden. Ihr habt nicht engen Raum in uns. Eng ist es in euren Herzen. Wenn man jetzt liest, ab 11, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches, ich rede zu euch als zu meinen Kindern. Und lasst es auch in euch weit werden. Da geht es um diese Herzenshaltung eines weiten Herzens. Paulus sagt, schau kein Zufall, was der Korinther sagt. Wisst ihr, nochmals, dass wir uns richtig verstehen. Die Korinther hatte genau diese Herzenshaltung gar nicht. Darum schreibt er das so. Aber die Philipper, die anders waren von ihrer Art her, bei denen war das da. 2. Korinther 7, 15. Und sein Herz ist euch jetzt noch viel mehr zugetan, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Und zwar, da sagt er jetzt, da steht es nur Herz, aber da meint er praktisch, ich sage es einmal vorsichtig, du siehst als Gläubiger, dass da jemand sauber läuft, dass er gehorsam ist. Jetzt löst das etwas aus. Wisst ihr nicht, das, was oft der Fall ist, wo es fleischlich zugeht, nämlich Neid, Eifersucht. Du siehst, da ist jemand gehorsam, der Herr segnet ihn, der Herr gibt ihm Gnade, der Herr benutzt ihn. Sonst das ist gerade das Gegenteil. Er sagt hier, ein Mitarbeiter von Paulus sieht, dass sie gehorsam sind, wie sie auch ihm gegenüber mit der heiligen Ehrfurcht hier diesen ganzen Dienst annehmen. Und Paulus sagt, ich weiß, ich kann mich auf euch in allem verlassen. Und das alles löst diese Herzenszuwendung aus. Wisst ihr, da ist ein Wechselspiel. Da sorgt jemand für die Gläubiger und die Reaktion ist genauso positiv, dass hier nämlich letztendlich geistlich richtig reagiert wird und dann verstärkt sich das Ganze. Merkt ihr, das ist ein Umfeld, da kannst du, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, da kannst du selber sein, du brauchst nicht heucheln. Wisst ihr, ich fände es schrecklich, wenn du ihre Gemeinde heucheln musst, wenn du nicht zeigen kannst, wie du bist, wenn du nicht sagen kannst, was du denkst, nicht sagen kannst, wie du biblische Dinge siehst, nicht sagen kannst, wie du dein Leben gestaltest, ob das noch alles richtig ist, das sei dahingestellt. Wisst ihr, wenn ein anderer das anders sieht, fällt sofort über dich her, ist genau das Gegenteil von dem. Wisst ihr, zum herzlichen Erbarmen gehört auch diese Herzlichkeit zum Erbarmen, dass ich mir überlege, in was für einer Situation ist der Mensch. Wisst ihr, ich hatte Leute schon in der Gemeinde, ich kann mich erinnern, die kamen in einem Aufzug, wo du sagst, so geht man nicht in der Gemeinde. Soll ich jetzt, wenn sie das erste Mal so kommen, gleich sagen, hey, so kannst du nicht kommen? Das musst du ertragen. Du musst warten. Wenn der Heilige Geist langsam wirkt, außer ist anstößig, dann darf man es sagen. Aber wo du dann langsam merkst, da verändert sich was. Ich hatte einen Mann, der heute bei uns predigt, der hatte immer eine Wollmütze auf. Hätte ich sagen sollen, wo er das erste Mal kam, tu die Wollmütze runter. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe ja gewusst, er ist nicht bekehrt. Und als ich dann bekehrt hatte, dann hat ihm niemand sagen müssen, tu die Wollmütze runter. Ist dieses Erbarmen, man versucht das Beste. Ich habe den Mann dann immer eingeladen, oder was immer. Ich habe ihn zu mir heim eingeladen, um einfach zu sprechen. Und dann, glaube ich, das zweite oder das dritte Mal, das zweite war es, glaube ich, schon. Dann habe ich ihn einfach gefragt, sag mal, hast du dich bekehrt? Sagt er, ja. Und dann hast du gesehen, wie es sich langsam verändert. Langsam, wisst ihr. Also diese Haltung der Herzlichkeit, des Erbarmen, lässt dem anderen Luft. Bis er biblisch so geht, halt nicht wie ich will, wie Gott es will. Das ist ein Unterschied. Vielleicht ist das, was ich will, ja gar nicht in Ordnung. Da muss man vorsichtig sein. Philipp 1 sagt, Paulus benutzt das Wort im Philipperbrief schon mal. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Hier steht das Wort auch. Das heißt, was ist denn die Liebe Jesu? Es ist doch so, die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist, Johannes 3,16, Gott hat mich geliebt, gib mir der Herr Jesus, ich erlebe die Errettung, das Blut Jesu macht mich rein. Und dann sagt Römer 5,5, wird der Heilige Geist in mein Herz ausgegossen. Das ist genau der gleiche Geist. Der Geist, der letztendlich bewirkt, dass ich dann dem anderen gegenüber diese herzliche Liebe Jesu Christi habe. Ist euch da aufgefallen? Er sagt nicht, ich habe jetzt die herzliche Liebe des Paulus. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Dieses herzliche Erbarmen, diese Dinge hat ein normaler Mensch nicht. Die ist immer nur so stark da, wie ich im Geiste wandle und diese Liebe Jesu Christi in mir, die ja in mir ist durch der Heilige Geist, wirksam ist. Je mehr ich dem Heiligen Geist nachgebe, und der Jesus wirkt durch den Heiligen Geist in mich hinein, je mehr geschieht es. Das ist ein Automatismus. Ist ihr am Kolosser 3,12? Jetzt kommen wir zu einem Geheimnis. Das taucht nämlich hier in Kolosser 3,12 auf und das andere Wort, das Erbarmen, taucht genauso auf. Und zwar, er sagt hier, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. 13 sagt er dann, ertragt einander, vergebt einander und so weiter. Und das ist jetzt interessant. Es gibt im Griechischen, im Gegensatz zu der deutschen Sprache, so Besonderheiten, die haben einen bestimmten Steuerungseffekt. Und zum Beispiel, wenn ein Grieche etwas im Medium benutzt, also das ist ja einfach, aktiv ist, ich bade mich selber. Und passiv ist, ich werde gebadet. Und das Medium bedeutet im Griechischen, ich tue es für mich selber. Also für mich selber. Man könnte ja auch sagen, im eigenen Interesse. Und dann müssen wir die Stelle so übersetzen. So zieht nun im eigenen Interesse als Gottes Geliebte und Auserwählte und Heilige einfach dieses herzliche Erbarmen an, das sich in Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut äußert und widersteht Präsens Medium und seid die ganze Zeit im eigenen Interesse, so dass er einander ertragt und vergebt. Da ist etwas, das gehört zum neuen Menschen, sage ich mal vorsichtig. Es gehört zum neuen Menschen, was der Jesus durch diese vollkommene Erlösung in mich hineingelegt hat. Ich denke, es ist bekannt, es wird ja oft nicht gepredigt, aber es ist ja eine alte Tatsache, dass ich bei der Wiedergeburt ein Paket bekomme. Da ist mein Platz am Leib Christi drin. Da ist das Maß des Glaubens drin. Da ist meine persönliche Gnadengabe drin. Da ist mein Arbeitsgebiet drin. Das ist die Gnadengabe des ewigen Lebens drin. Die Gnadengabe, ob ich verheiratet sein kann oder nicht. Die Gnadengabe zum Dienen. Das sind alle meine Werke drin. Wer das nachlesen will, 1. Korinther 12,18, dann Römer 12,3, 1. Petrus 4,10, 2. Korinther 10,13, dann Epheser 2,10. Das ist das alles aufgelistet. Und da ist durch den Heiligen Geist dieser neue Mensch installiert. Wenn ich jetzt im Geiste wandle, dann wird dieses ganze Paket, diese vollkommene Erlösung wirksam und dann werde ich diese Haltungen einnehmen. Aber ich muss sie anziehen. Das heißt, ich muss hier, und da steht Aorist 1, das bedeutet immer, ich beginne mal bestimmte Punkte und dann läuft es fort. Das heißt, da ist der Akt des Wollens, dass ich das will und mich hier öffne und diesen Weg gehen will, der steckt dort drin. Wenn man dann den Philemon nimmt, ihr kennt ja Philemon. Philemon hat ja zur Kolossergemeinde gehört. Und Philemon war ja eine dramatische menschliche Situation. Und jetzt sagt er zu dem Mann, von dem er praktisch verlangt, dass er hier einem anderen gegenüber, der davongelaufen ist, friedlich ist, von ihm sagt er, denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Also er appellierte die geistliche Haltung. Er hätte sagen können, und das betont er auch, er hätte sagen können, ich befehle dir, nimm den wieder auf. Er war der Apostel, hat er nicht gemacht, sondern er appelliert, Vers 12. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Merkt ihr etwas? Er appelliert an diese Herzlichkeit, an dieses Erbarmen. Und dann sagt er in Vers 20, ja Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Wisst ihr, da kommt diese Haltung raus, ich erwarte eigentlich, dass du geistlich reagierst. 1. Johannes 3, 17. Das ist jetzt die andere Seite, die zu dieser Tatsache gehört. Da sagt uns der Apostel, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also wenn man diese Haltung nicht hat, dann ist man nicht fürsorglich. Dann wird man automatisch hart, dann ist automatisch vielleicht Rechtgläubigkeit da. Es ist alles in Ordnung, man weiß alles am besten, man weiß alles richtig. Man kann das untersuchen, da ist ja nichts falsch. Aber das Wesen fehlt. Die Erlösung wirkt sich nicht aus im praktischen Leben. Und die ganze Bibel, so hat Gott es gewollt, geht davon aus, wenn man die Erlösung erlebt und Vergebung der Sünder hat, der Gotteskind ist, dann ist es nicht nur so, dass man hier dann die richtige biblische Erkenntnis braucht, um den richtigen Weg zu gehen, sondern das Normale ist, dass man dann auch diese wesensmäßige Herzenshaltungen, die Bibel mit der Wiedergeburt verbindet und mit diesem Paket der Erlösung, dass das da ist. Und Paulus sagt einfach, eigentlich ist es richtig, dass es da ist. Das Problem ist ja ganz einfach. Die waren irgendwo auf der Schiene. Da hat ja die Lydia, die Purpurgräberin dazugehört, der Kerkermeister. Das sind andere Leute, es war ein anderes Umfeld, da waren bestimmte Dinge schon geklärt, im Gegensatz zu Korinth. Korinth hätte er das nicht schreiben können. Da muss er zuerst klären, das ist Sünde. Warum ist der schlimmste Sündenkatalog aus dem Römerbrief in 1. Korinther 6, 9? Genau aus dem Grund. Das ist ein ganz anderes Umfeld. Hier war die Gefahr gewesen. Die Gefahr, nachdem die Leute Zucht und Ordnung hatten, hier war die Gefahr, ich sage es einmal so, der Härte, der Rechthaberei, der überzogene Zucht. Hier war die ganz strengen. Wisst ihr, ich habe mal eine Gemeinde, mit der ich eng zusammengearbeitet habe. Wenn einer dieser Brüder zu dir gesagt hat, ich muss in Liebe mit dir reden, dann ist das Beste gewesen, du hast fluchtartig den Raum verlassen. Weil wenn der in Liebe mit dir geredet hat, dann ging es aber dir schon etwas nahe. Wisst ihr, diese Härte, die normalerweise durch Rechtgläubigkeit ohne dieses herzliche Erbarmen, ohne das Wirken des Geistes, ohne das Wesen Jesu geschieht, das ist dann, sagen wir mal, eher Gemeinde wie der Korinther zuzuordnen, aber nicht Philippi. Philippi hatte letztendlich das, obwohl sie so streng waren. Wissen, das ist ja gerade das Tolle, dass er sagt, in Philippi kann ich über das reden. Das ist das Wesen. Und er hat die Philipper Offenbarungen gegeben wie keine andere Gemeinde. Aber hier war trotz dieser Strenge, die sie hatten von Natur aus, war das Wesen hier da. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wisst ihr, ich kann Recht haben, aber was nützt mir, wenn ich Recht habe? Manchmal sagt man, du hast die Diskussion gewonnen und den Mensch verloren. Ja, was hast du denn? Man braucht keinen Kompromiss machen. Aber wenn der andere merkt, der meint es gut mit mir, der versteht mich auch, der ist jetzt nicht böse zu mir. Wenn er auch merkt, der will mich nicht um jeden Preis, dass die Gemeinde nochmal jemand mehr hat, sondern der sorgt sich wirklich um mich. Das ist doch wichtig. Und dann hast du dieses herzliche Erbarmen. Matthäus 9, 36, da haben wir das. Da heißt es, vom Herr Jesus, als er aber die Volksmengen sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dieses Wort, dieses Herzliche, dieses Mitleidige, dieses Erbarmende, das sind denn ja zwei Begriffe drin ist, das ist das Wesen Jesu. Und je mehr der Herr Jesus in meinem Herzen Raum hat, je mehr der Heilige Geist wirkt, je mehr ich im Geiste wandle, je mehr wird das hervorkommen. Dieses Mitleid, er hat Mitleid mit den Menschen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wisst ihr, was bringt es denn? Guckt, wenn ihr in die Kirchengeschichte reinguckt. Calvin hat einen Mann wie einen Michael Servet gnadenlos verfolgt, hat 7 Jahre vorher gesagt, bevor er nach Genf kam, er wird Genf leben nicht mehr verlassen. Was ist das für ein Hirte? Wisst ihr, und zwar nur, weil hier ein Mann war, der als Einzelner sicher in manche Lehrteile verirrt war. Das ist ohne Frage. Aber man hätte den vielleicht gewinnen können, wenn man dieses herzliche Erbarmen gehabt hätte. Und jetzt ist dieser Schandfleck der Hinrichtung Servets eben auf dem Calvinismus. Der ist halt da. Wenn man halt nur rechtgläubig ist, das ist von Gott her noch lange nicht Erlösung im Vollsinn des Wortes. Das ist auch keine Vollerkenntnis. Matthäus 14,14, der Herr Jesus hatte diese Wesenszüge dieses herzlichen Erbarmens ihrer ungeheuren Art und Weise. Und je mehr der Herr Jesus mein Herz beherrscht, je mehr werde ich genauso sein. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Also ich sage es einmal ganz, ganz ungeschützt, das Wort Menge, Ochlos, griechisch, kannst du auch mit Pöbel übersetzen. Gut, Agorai, also die Leute von der Agora, das war der richtige Pöbel, aber die Menge war nicht unbedingt die Edlen. Und hier sagt er, er erbarmt sich über sie und heilt ihre Kranken. Wisst ihr, und manchmal musst du barmherzig sein, im Sinne, du musst dich erbarmen, du musst den anderen verstehen, dass er gar nicht anders kann. Da musst du ihm Luft lassen, bis er zurechtgebracht wird. Wisst ihr, ich habe es jetzt aber erzählt auf den Konferenzen, ich habe es schon oft erzählt, aber es ist mir einfach wichtig. Ich war, als ich frisch zum Glauben kam, wie Feuer. Wisst ihr, und dann hat der Teufel mir eine Falle gestellt. Dann hat er mir eine zweite Falle gestellt, eine dritte. Ich bin in jede reingelaufen. Und am Schluss war es so, dass ich ein Mann war, voll Probleme, junger Mann, feurig für der Jesus und vollkommen kaputt. Und dann hatte ich einen alten Bruder, der war das Gegenteil von mir, der war ganz ruhig, 1,90 groß und 1,90 breit, sage ich mal vorsichtig. Das ist jetzt übertrieben, aber ein Riese. Und ich bin bei dem Mann einmal gewesen, der hat in Echterdingen gewohnt. Also ich weiß nicht, es waren mindestens 6 Stunden. Der hat kein Piep gesagt, kein Ton. Ich habe 6 Stunden lang mein ganzes Elend über ihn ergossen. 6 Stunden. Wo wir fertig waren, hat er einen einzigen Satz gesagt. Alles Anfechtung. Wisst ihr, der hat nicht gesagt, jetzt hör mal auf, mach mal schneller. Da, meine Frau wartet, was ist los mit dir? Kann dir jetzt nicht 5-6 Stunden dein Gejammer anhören. Wisst ihr, so ist der Mensch. Sondern er hat auch nicht gesagt, naja, du bist ja, ein Bruder hat einmal zu mir gesagt, in der Phase, weißt du, der Leib des Christus besteht aus vielen Organen und du bist halt ein Blinddarm. Das war auch nicht so unbedingt, sagen wir mal, herzliches Erbarmen. Aber der Mann, der konnte dir stundenlang zuhören und einen Satz gesagt und der hat dir geholfen. Das ist dieses herzliche Erbarmen, das Wesen Jesu. Er sieht, hier ist jemand, der erbarmt sich und heilt die Kranken, weil er sieht, die Krankheit ist das Problem. Das andere Mal ist ein anderes Problem. Er geht einfach hin, wo das Problem ist und erbarmt sich. Matthäus 15, 32, und es ist auch so, er sieht ja nicht nur der Einzelne, sondern er sieht auch die Masse. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach, ich bin voll Mitleid mit der Menge, also auch mit der Masse. Er sieht in der Masse den Einzelnen und er hat Mitleid. Matthäus 18, 27, also nochmal, dass wir uns richtig verstehen. Überall, wo ich jetzt lese, ist dieses Wort, das Wesen Jesu eigentlich widerspiegelt. Jetzt sagt die Bibel, das muss bei euch da sein, oder sollte eigentlich da sein. Ist da, wenn man im Geiste wandelt. Wenn man nicht im Geiste wandelt, ist natürlich nicht da. Matthäus 18, 27. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht und gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Das ist ja der Mann, der nichts zu bezahlen hatte. Wisst ihr, das ist Erbarmen. Da siehst du, wie das praktisch aussehen kann. Dem ging es jetzt nicht darum, dass ich Recht habe, dass ich meine Sache kriege, sondern der hat sich erbarmt. Wisst ihr, Matthäus 20, 34. Da kommen die Blinden. Wisst ihr, ein Blinder zur Zeit Jesu, da gab es keine Sozialversicherung. Sondern das sind die Leute, die im Tempel gebettelt haben. Die hatten teilweise bloß einen einzigen Gegenstand. Das war ihr Bett, ihre Kleidung, alles der Mantel, wo sie drin geschlafen haben. Gell? Und der eine wirft ja, als er zu Jesus kommt, der Mantel weg, weil er glaubt, dass er ihn wirklich heilt. Jetzt heißt es, Vers 34, da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an. Für den Herrn ist ja Kleinigkeit, der ist der Schöpfer, hat ihre Augen angerührt. Da wird ausdrücklich betont, er erbarmte sich. Wisst ihr? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Er war voll herzlichem Erbarmen und Mitleid mit diesen Menschen. Er hat ihre Not gesehen. Wisst ihr? Jetzt kommen wir vielleicht zur größten Kunst in der Nachfolge Jesu. Ich möchte es nicht billig machen, diese Aussage hier aus dem Philipperbrief. Es ist eine Kunst, vollkommen korrekt, vollkommen biblisch sauber zu sein, keinen Kompromiss zu machen und trotzdem voll Erbarmen für den Nächsten. Die Kombination ist eine Kunst, die nicht jeder kann. Eigentlich ist der Einzige, das kann der Herr Jesus. Nur wenn ich vor ihm vollkommen geprägt bin, wenn ich im Geiste wandle, wenn ich zu seinen Füßen liege, kann ich das. Markus 1,41, da erbarmte sich Jesus über ihn und streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt, ein Aussätziger, wie schlimm. Wisst ihr, jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Ein Aussätziger durftest du nicht berühren. Ein Aussätziger war in Lumpen gehüllt, musste sein Gesicht verhüllen, musste schon vor weitem rufen, unrein, unrein, dass er sie nicht ansteckt. Er konnte dich anstecken. Und der Jesus geht hin und rührt ihn an. Wir sind das Erbarmen. Ich gehe dem anderen so entgegen, dass das, wo die anderen sich abgestoßen fühlen, dass ich ihm sogar, ich sage es vorsichtig, helfe. Wisst ihr, das ist halt so, das ist genau das Gegenteil von Rechthaberei. Ich gebe aber wegen dem die Wahrheit nicht auf. Ohne die Wahrheit aufzugeben, erbarme ich mich und der Jesus hat es gemacht. Wisst ihr, er hat die geheilt, aber dann heißt es, Vers 43, und er mahnte ihn ernstlich und schickte ihn fort. Wisst ihr, er mahnt sie. Er sagt zum Beispiel, wenn der Frau diese Steinige wollen, die er rettet, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wisst ihr, er sagt nicht, die Sünde war okay, sondern sagt, ich helfe dir, dass du aus der Falle rauskommst, aber ich erwarte, dass du aufhörst mit dieser Sünde. Ich kann einem Menschen helfen und sagen, ich helfe dir jetzt wirklich und hole dich raus. Aber eins ist klar, ich erwarte, dass du aufhörst. Wisst ihr, das ist nicht einfach. Es ist halt so, wenn du selber nicht frei bist, wenn du selber geknechtet bist, wenn du selber vielleicht Dinge hast, wo du nicht mit fertig wirst, dann wirst du immer unbarmherzig gegen andere sein. Du kannst nur herzliches Erbarmen und wirklich diese geistliche Freundlichkeit, diese Milde, die kein Kompromiss macht, dass wir uns richtig verstehen, die nicht soft ist, sondern die glasklar ist und trotzdem sich dir zuwendet, die kannst du nur haben, wenn du selber sauber bist. Ganz wichtiger Punkt. Markus 6,34. Als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da fing an, sie vieles zu lehren. Wisst ihr, manchmal gibt es Dinge, da hast du einfach keine Ahnung. Ich wäre zum Beispiel nie in die Pfingstbewegung hineingeraten, hätte ich biblisch nur 10% Ahnung gehabt, die ich heute habe. Mir hat das niemand gesagt. Wisst ihr, wenn jetzt jemand Erbarmen mit mir hatte, ich habe einen Mann, der hat gewusst, dass das falsch ist. Wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Prediger, wörtlich. Wenn du in diese Kreise gehst, habe ich mit dir nichts mehr zu tun, hat sich rumdreht, hat mich stehen lassen wie ein nasser Sack. Ist genau das Gegenteil von dieser Haltung. Hätte sagen können, komm mal her, Bürschchen. Ich war ja damals 23. Hätte gesagt, du, das ist gefährlich, was du machst, ich helfe dir. Er hätte nicht gesagt, geh jetzt von den Leuten weg. Sondern hätte mich genommen, hätte langsam angefangen, mir biblisch Dinge zu zeigen. Wisst ihr, und hätte guckt, dass ich frei werde. Auch frei von meiner Sucht, frei von meiner Sünde. Wisst ihr, und wenn man das nicht hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man heuchelt, indem man es verdeckt und nicht zugibt, dass man hier noch zu kämpfen hat. Oder man fälscht die Lehre. Ich habe mal einen Mann gesehen, einen Prediger, der hatte so zwischen 2,5 und 3 Zentner. Biblisch gesehen war das Sünde, was er gemacht hat. Dann ist er hingestanden, da hat er gestrahlt. Ich sehe nur, wie er ausgesehen hat. Der hat gestrahlt und hat dann gesagt, im Gesetz steht, alles Fett gehört dem Herrn. Und damit hat er gemeint, dann bin ich besonders geistlich. Versteht ihr? Oder der andere heuchelt und verdeckt es und gibt es nicht zu und sagt, ich habe die Schwachstelle nicht. Guckt, ich erzähle euch ein Beispiel. Es ist ja in geistlichen Kreisen so, du musst immer aufpassen, was du sagst, dass du deinen Ruf nicht kaputt machst. So denkt ja auch der Gläubige, du musst immer rechtgläubig sein. Orthodox. Ich habe zeitweise, könnte ich heute nicht mehr, 12 bis 14 Stunden gearbeitet auf der Bank. Dann habe ich nebenher die Schlachterrevision gemacht, habe ich nebenher die Schlachterschriften reproduziert, dann habe ich nebenher Reisedienst gemacht, habe ich nebenher die Gemeinde aufgebaut. Von Familie rede ich jetzt einmal nichts. Die hat meistens den Preis bezahlen müssen. Und da war ich einmal so, dass ich einfach die Nase voll hatte. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich war wirklich, sag mal, kaputt. Und dann habe ich mit meinem Bruder, der ganz streng war, habe ich auch geredet. Dann habe ich gedacht, naja, ich habe es dann einfach ehrlich erzählt, habe gesagt, weißt du, wenn ich so fertig bin, dann kann ich nicht mehr hingehen und jetzt noch hingehen und geistlich handeln. Das geht nicht. Ich kann da nicht hingehen und nochmal 10 Kapitel, die ich lese. Ich hatte Zeit, da habe ich 50 gelesen im Tag. Aber ich wollte ihm zeigen, es gibt da Stellen, wo du schwach bist. Und ich sage, weißt du, was ich mache? Ich lege mich auf das Sofa, hole eins von meinen alten Büchern, Karl May oder was ähnliches, und dann ziehe ich mir das rein, da brauche ich nichts denken. Dann habe ich schon gewartet am Telefon, da ist auch ganz leise geworden. Kennt ihr das? Dann hast du schon Angst, jetzt kommt die Bombe. Und dann haucht er mir ins Telefon, das mache ich auch. Also wenn du herzliches Erbarmen hast und auch ehrlich bist und es weitergibst und ganz ehrlich bist und keine Heuchelei, dann hilfst du vielleicht dem anderen, dass der selber seine eigene Schwäche auch erkennt und manche Dinge, wo er sich ein bisschen gehen lässt, zugibt und vielleicht wird noch beide geholfen. Aber wenn immer Rechtgläubigkeit ist, so und so, dann passiert gar nichts. Ich sage eines, ich habe 43 Jahre vor der Bank gearbeitet, davor 30 Jahre im Kundenverkehr. Über Geld, über Herzen der Menschen, auch der frommen Bote mir nichts erzählen. Könnte ich Bücher schreiben? Ich habe mal gesagt, wo ich fertig war von der Bank, jetzt schreibe ich ein Buch, haben die Kollegen gesagt, das kannst du nicht, du kriegst was, wie viel Verleumdungsklage. Ich hatte Leute, die waren so fromm, immer schwarz angezogen und abgeschabte Kleidung. Und die andere Gläubige oder andere Menschen kamen zu mir, war nicht immer ein Gläubiger, hat gesagt, guck mal her, der geht doch zu dir in die Versammlung. Jetzt kauf doch dem mal einen Mantel, guck mal den armen Mann an. Konnte ich aber nicht, weil der hatte weitaus mehr Goldstücke und Goldbarren im Schrank, wie ich Hemden im Schrank habe. Ich habe es gewusst. War ein schwerreicher Mann, hatte Geld ohne Ende, hatte Gold, war geizig, war ledig, geizig, mit mir noch verwandt. Ich habe das alles gewusst, wisst ihr. Und ich lasse mich da nicht täuschen. Wisst ihr, und ich sag's einmal vorsichtig, man muss hier aufpassen. Und wenn der andere Schwäche hat, manchmal musst du die Schwäche ertragen. Und das kann eine Kleinigkeit sein. Wisst ihr, wo du einfach sagst, ich mag das nicht, wenn der das macht. Ich habe zum Beispiel eine Schwester in der Gemeinde. Ich sage keinen Namen, ich sage nicht, wer sie ist. Nicht mal meine Frau weiß, wer sie ist. Aber da hat eine Schwester, die hat einen Ton beim Singen, wenn ich genau neben der sitze oder hinter ihr sitze, es fängt mir in die Zähne an zu kitzeln. Könnt ihr euch das vorstellen? Sowas von schrill, sowas von schlimm. Jetzt muss ich die ertragen. Wisst ihr, jetzt gehe ich nicht rein in die Versammlung und sage, jetzt setze ich mich bewusst wohin, wo die weit weg ist. Das wäre wieder dieses herzliche Erbarmen heißt, na, die singt halt so falsch und so schrecklich. Na, lass sie doch singen. Wenn sie im Herr wirklich von Herzen singt, dann darf sie auch falsch singen. Vom Wilhelm Busch haben wir gesagt, hat der Hausmeister vom Weigli-Haus aus seinem Jubiläum zu ihm gesagt, Bruder Busch, du singst nicht schön, aber laut, hat er zu ihm gesagt. Wisst ihr, und ich denke, wichtig ist, dass es von Herzen kommt und dann muss man auch die Schwäche der anderen ertragen. Die musst du ertragen. Jetzt sage ich es mal hart, wenn ich einmal rechne, wie lange der Herr bei mir gebraucht hat, bis er mich aus der Spur hatte, dann muss ich dem anderen mindestens genau gleich lang einräumen, dass er auf der Spur bleibt. Ich habe 4 Jahre mich nicht bekehrt, obwohl ich alles wusste. Meine jüngste Tochter, bei der geht es jetzt schon ein bisschen mehr wie 4. Es geht schon ins 5., wenn ich es richtig zähle. Bei der ist genau das Gleiche. Jetzt kann ich nicht kommen und sagen, warum bekehrst du dich nicht? Ich sage, jetzt hat zu mir auch niemand gesagt. Der Herr gewartet, bis reif war. Oder wenn du manche Sünde hast, dass du sie wirklich von Herzen brechen kannst. Manchmal musst du warten, bis so weit ist. Weißt du, zu diesem herzlichen Erbarmer gehört auch, dass man den anderen nimmt, wie er ist, und ehrlich erwartet, dass man wirklich ihm gegenüber offen ist und erwartet, dass der andere ehrlich ist. Und wenn der ehrlich ist, dann man dann nicht abschießt, sondern voll Verständnis versucht, ihm zu helfen. Das ist dieses herzliche Erbarmen. Markus 9, 22, da Jesus zeigt hier etwas. Da ist ja dieses Kind, das ins Feuer und ins Wasser geworfen wird. Und dann ruft er zum Herr Jesus, so erbarme dich über uns und hilf uns. Ich sage es mal ganz vorsichtig, dieses herzliche Erbarmen, das erwartet doch ein Mensch, wenn er zum Herr Jesus kommt, den Namen des Herrn anruft, dass der Herr ihm so hilft. Und genau das ist, was der Herr dann uns durch die Apostel, durch die Lehrbriefe zeigt, so eine Haltung sollen wir haben. Und Paulus sagt einmal, alles, was du willst, dass man dir tut, das tun andere genau gleich. Und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Satz in Lukas 7, 13. Jüngling von Nein, Auferweckung, große Not. Als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Einmal sagt der Herr Jesus zu seiner Frau von Jerusalem, zu Deutsch, ihr weint über den Falschen, weint über euch. Aber hier sagt er, weine nicht. Das heißt, ich muss auch manchmal die Leute sagen, du brauchst nicht traurig sein, du brauchst nicht weinen. Wisst ihr, ich hatte jahrelang in der Versammlung einen Mann, jetzt können wir sagen, dann gib deinen Dienst auf. Das war im Schwarzwald. Der Mann, schon lange beim Herrn, mir tut es eigentlich leid, weil der war mir so wichtig am Schluss. Der saß immer in der letzten Reihe. Wenn ich fertig war mit Verkündigung, ist er aufgestanden in der letzten Reihe. Er hatte leichte Behinderung am Knie. Er hat ein bisschen gehinkt. Und dann ist er der Gang nach vorne gekommen. Wenn ich ihn habe aufstehen sehen, habe ich schon gewusst, jetzt gilt's. Weil er kam dann immer zu mir und hat gesagt, Karl Hermann, ich habe dir schon jetzt viermal gesagt, du sollst diese Ausdrücke nicht benutzen in der Verkündigung. Muss ich es ein fünftes Mal sagen? Es ist einfach nicht geistlich, wenn du das machst. Der hat mich immer ermahnt. Aber es war wichtig, wisst ihr, warum ich das ertragen habe und mich sogar dann verändert habe wegen ihm, weil ich wusste, er meint es gut mit mir. Der hat es voll herzlich im Erbarmen. Das hast du nicht überlegen müssen. Es kam rüber, das war aus dem Herzen. Und das ist das, was Gott will. Lukas 10, 33. Der barmherzige Samariter, der Herr Jesus, da heißt es, und ich denke, ist ein ganz wichtiger Punkt, die zwei Priester gehen ja weg, Religion hilft gar niemand. Als der Jesus ihn sah, hatte er Erbarmen. Erbarmen. Wisst ihr, das ist das Problem. Jetzt kommt jemand in die Versammlung, du siehst, er ist kaputt, er ist gebunden, er ist entzündet. Hast du Erbarmen oder sagst, nee, ich will die andere. Gell, die Amerikaner, die haben das gut gemacht. Die haben letztendlich, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst ihr wahrscheinlich nicht, die Älteren vielleicht, es gab noch im Krieg, gab es einen Otto-Normalverbraucher. Da haben wir ganz genau definiert, wie ein Bundesbürger sein muss, der Durchschnittsbürger, was er letztendlich machen muss. Und so haben die Amerikaner den Gläubiger definiert, den sie gerne hätten. Das kommt aus der Gemeindewachstumsbewegung. Sie haben gesagt, wir möchten mittlerer bis hoher Bildungsgang. Wir möchten saubere Familienverhältnisse, wir möchten Einkommen in diesem Bereich. Wir möchten, dass er gut ausgebildet ist, auch von der schulischen Bildung her. Und dann haben sie gesagt, gut. Und sie haben ihm einen Namen gegeben. Nicht Otto Normalverbraucher wie die Deutsche. Sie haben ihn Unchurched Harry genannt. Also der unkirchliche Harry. Und dann haben sie gesagt, jetzt gucken wir, welche Menschen wollen wir. Und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir unser Gemeindeprogramm genau so, dass genau der kommt. Das ist der perfekte Abfall. Der Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, euch, denn es dreckig geht, ihr könnt kommen. Ich habe herzliches Erbarmen und so muss eine Gemeinde sein. Und das hatte die Philipper. Trotz Umfeld römisches Reich, wo es ja nicht so friedlich zuging. Und die war ja nicht so, ich sage es mal so, dass sie tolerant waren. Und beim wirklichen entscheidendsten vielleicht Gleichnis, das gibt für einen Mensch, der zum Jesus kommen soll oder zum Vater im Himmel zurückkehrt vom verlorenen Sohn. Da heißt es in Lukas 15, Vers 20, als der Vater ihn sah, hatte er Erbarmen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, ist ihm entgegengelaufen. Wisst ihr, und das ist es. Wo ich in die Pfingstbewegung reingeraten bin, wieder rausgeraten bin, sind teilweise meine früheren Brüder, die mit mir zusammengearbeitet waren, sind nicht gekommen und gesagt, Mann, Karl Hermann, freue ich mich, dass du aus der Verführung raus bist. Wisst ihr, was die zu mir gesagt haben? Guck her, wärst nicht so dumm gewesen, wie du gewesen bist, hättest gemacht wie wir. Wir sind gar nicht reingeraten. Gell? Versteht ihr? Da ist dann kein Erbarmen. Du erwartest dann von denen auch gar nicht, dass sie dir helfen. Und das ist halt das Problem. Und das Erbarmen dann die nächste Stufe in Römer 12, 1. Hier haben wir einen ganz zentralen Punkt. Da sagt die Bibel, ich ermahne euch, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Er sagt, weil Gott selber dir gegenüber Barmherzigkeit ist, wirklich barmherzig ist, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Er sagt praktisch, weil Gott barmherzig ist, kann ich mich ihm auf den Altar legen. Ich habe keine Angst, dass wenn ich mich Gott ausliefere, dass er etwas tut, wo mir schadet, sondern ich habe das Vertrauen. Ich lege mich im Herr auf den Altar und er wird mit mir das tun, was er sagt. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Er wird das so machen, dass es perfekt ist. Ja, und jetzt kommt halt das Problem, so wie Paulus das der Gemeinde sagt, ist bei uns eine Atmosphäre voll Herzlichkeit, voll Erbarmen, wo die Leute kommen und Hilfe suchen, weil sie merken, das sind Leute, die haben keine eigene Interesse. Wieso, mir hat einmal jemand das erzählt, wie er war in einer extrem charismatischen Gemeinde und dann war ich einmal dabei, hat ihn ein Dritter gefragt, hattest du Gaben, also Geistesgaben, hast du hier wunderbare Dinge erlebt? Und er hat eine ganz tolle Antwort gegeben. Er hat gesagt, nein, ich hatte keine Gaben, ich hatte Ausgaben. Er hat zu Deutsch gesagt, man hat mich gerupft. Wisst ihr, darum hasse ich es, darum habt ihr auch hier kein Opferkasten und in Albstadt kein Opferkasten, darum hasse ich es, wenn es um die Dinge geht. Sondern der Mensch soll kommen und soll den Herr Jesus finden, soll dieses herzliche Erbarmen Jesu erleben und die Geschwister, die in der Gemeinde sind, sollen, ich sage es mal in Anführungszeichen, aus dem militärischen Steigbügelhalter dieses Erbarmen sein. Sie sollen den Mensch so weit bringen, dass er den Mut und die Hoffnung hat, zum Herrn Jesus zu kommen. Und sagt, ich überlebe. Keiner wird zu Schande, welcher Gottes hat. Wenn er das sieht, dass die Leute dieses herzliche Erbarmen haben, sagen, dich bringen wir durch. Zum Beispiel hat mein Bruder gesagt, ich werde es nie vergessen, der hatte dieses herzliche Erbarmen. Ich war ja so ein Chaot mit einer 6 Stunden, ich war bei einem anderen aus, was sieht wie oft, Seelsorge, ich war ja völlig zertrümmert. Und dann sagt der alte Bruder mal zu mir, weißt du, du wärst der Erste, den der Herr auf der Strecke lässt. Der hat zu mir nicht gesagt, was bist du für ein komischer Mensch, reiß dich zusammen, was ist mit der Leute, hat gesagt, du wärst der Erste, den der Herr nicht durchbringt. Das ist gigantisch. Ist mir hängen geblieben. Und so habe ich dann auch überlebt. Dass ich dann stabil werde und alles. Das war alles Gnade Gottes. Aber Gott hat Menschen benutzt, die dieses herzliche Erbarmen hatten. Und dann sind wir wieder bei Kolosser 3, 12. Da kommt jetzt das Wort des Erbarmen wieder. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Wieder im eigenen Interesse. Wisst ihr? Das sind alles Dinge, die sind das Wesen Jesu und die sind das Wesen der Gemeinde. Aber das kommt nicht automatisch, versteht ihr? Das ist nicht so, dass das einfach ein Automatismus ist, sondern das ist so, je mehr Gläubige diese Gemeinschaft haben, dieses herzliche Erbarmen, das wir am Anfang gesehen haben in unserem Text im Philipper, je mehr du im Lichte wandelst, je mehr du im Geiste wandelst, je mehr wird das Wesen Jesu bei dir Realität, je mehr wirst du herzliches Erbarmen haben. Es hat nur mit dem zu tun, wie sehr du oder ich im Geiste wandle. Je mehr wir im Geist wandeln, im Lichte, je mehr wird dieses herzliche Erbarmen und dieses Mitleid hervorbrechen. Je weniger wir im Geist wandeln, je mehr kommt die Sturheit. Hebräer 10, 28. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Barmherzigkeit sterben auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin. Wisst ihr, was machst du, wenn jemand in Sünde fällt? Wisst ihr, und die Stelle, die darf er nicht unterschätzen. Jetzt sage ich es mal vorsichtig, ich muss die Bibel schon mit offenen Augen lesen. David hat einen Mord begangen. David hat einen Ehebruch begangen. David war nach dieser Bibelstelle ein Todeskandidat. David hätte nicht begnadigt, wäre der Dorf von einem mosaischen Gesetz. Als Gott den Nathan zu ihm schickt, nachdem er mit der Bathseba Ehebruch begeht und der Uriah der Hethiter umgebracht hat, hätte David eigentlich getötet werden müssen. König hin, König her, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Aber genau das Gegenteil passiert. David tut wirklich Buße, schreit im Psalm 51, 9 nach Isop, das war das Büschel, das mit dem Blut taucht. Er schreit also neutestamentlich gesehen nach Reinigung durch Jesu Blut. Und Gott sagt dann in 1. Korinther 14, 8, du bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der nur tat, was richtig war in meinen Augen oder gut war. Wieso siehst du, wie das Blut Jesu wirkt, was Gott für Erbarmen hat? Wenn ich das den Menschen sage und sage, du kannst gemacht haben, was du willst, du kannst Fehler gehabt haben, Bindungen, Süchte, du kannst sogar noch halb drinstecken, du bist noch ganz nicht richtig raus. Es spielt keine Rolle, wenn du ehrlich im Herrn dienst, bringt er dich durch. Es gab in China, ich konnte es fast nicht fassen, ein Soldat in der Kulturrevolution, der kennt ja die drei größten Massenmörder der Neuzeit, Hitler, Stalin und Mao Zedong. Und unter Mao Zedong sind ja, sagt man, 60 Millionen Menschen umgebracht worden in der Kulturrevolution. Und dieser Soldat hat angeblich 150.000 Menschen ungefähr erschossen. Und dann kommt er zum Glauben. Wisst ihr, das ist jetzt für einen Gläubigen ganz schwer zu glauben, dass der Herr diese 150.000 Morde genauso löscht durch sein Blut, wie wenn jemand bürgerlich gelebt hat und halt ein bisschen das Finanzamt betrogen hat. Wisst ihr? Das ist für Gott kein Problem. Wieso, wenn ich die Leute klar mache, egal wo du herkommst, egal was du für eine Schwäche hast, egal wo du bist, der Herr bringt dich durch, sein Blut macht dich völlig rein, sei vollkommenes Opfer, macht, dass du frei wirst, dass du stabil wirst, dass du Gott dienen kannst, dann ist das gigantisch. Wer sagt die Bibel, und jetzt kommen wir zu diesem herzlichen Erbarmen, diesem Mitleid, Lukas 6, 36, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo der Unterschied hier ist zwischen reiner humanistischer Softhaltung und einem biblischen Erbarmen. Die Bibel sagt ganz einfach, du sollst dort barmherzig sein, wo Gott barmherzig ist. Du sollst Gott, wo Gott nicht barmherzig ist, auch nicht barmherzig sein. Guckt her, der Jesus ist die Offenbarung des dreimal heiligen Gottes, die einzige Offenbarung, wo Gott sich geoffenbart hat. Was macht er? Als die Ehebrecherin in Johannes 8 kommt, erbarmt er sich hier. Als der Zöllner, ein Zöllner war ein Betrüger, kommt, sich an die Brust schlägt und sagt, sei mir dem Sünder gnädig. Da steht wörtlich, sei mir versöhnt, erbarmt er sich. Aber die Händler im Tempel peitscht er raus. Wisst ihr, jetzt musst du gucken, wo ist der Herr barmherzig, wo ist er nicht barmherzig. Und dann kommt dieses herzliche Erbarmen langsam in die biblischen Linien. Jakobus 5, 11. Ganz wichtiger Punkt. Siehe, wir preisen die glückselig, die standhaft ausharren. Von Hiob standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Jetzt musst du praktisch Hiob lesen. Wisst ihr, Hiob war ein Mann, der ist in seine Umstände verzweifelt. Wer das herzliche Erbarmen nicht hatte, es waren seine Freunde. Die hat es nicht, aber Gott hat es mit ihm. Wisst ihr, und hier war ein Mann, der sagt, verflucht sei der Tag meiner Geburt, konnte er sagen. Er konnte sagen, ich rechne mit Gott und er wird mir nichts nachweisen können. Er hat gehadert gegen Gott, schritt aber dann in Hiob 19,25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann, als Gott ernstlich zu ihm redet, sagt er, ich hatte nur vom Hörensagen von dir vernommen, ich tue Buße in Sack und Asche. Also er ist ein Mann, der vom Herzen Gott dienen wollte, trotz der Fehler. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er sagt hier, Jakobus, der ja einer der Strenger war, hier siehst du, wie Gott sich einem Menschen erbarmt. Und wenn wir wirklich Diener Jesu Christi und Dienerinnen Jesu Christi sind, die Schwestern, dann müssen wir vor Gott in Christus wandeln, im Geiste wandeln und dann das, was ein herzlichem Erbarmen von Gott für einen Menschen vorgesehen ist, ihm auch in der Gemeinde darbieten. Das heißt, ihm die Hand hinhalten, dass er überleben kann. Und dann hast du Philipper 2, 5, dass jeder so gesinnt ist, wie Jesus Christus auch war. Wisst ihr, wenn du das einmal dir anguckst und geistlich zurückgehst, dann musst du halt sagen, wie oft ist in den Gemeinden Rechthaberei. So im Sinne wie der Kommunismus, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Weder siehst du es wie ich oder ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Wie der Bruder zu mir sagte, wenn du dorthin gehst, rede ich nicht mehr mit dir. Wisst ihr? Sag mal, was machst du, wenn zum Beispiel jemand in Ehebruch fällt? Wir haben in Albstadt in unserer 31-jährigen Gemeindegeschichte hatten wir zwei Fälle von wirklichem Ehebruch. Es waren meine beste, wichtigste Mitarbeiter. Ich musste beide öffentlich, Brandmarker und unter Gemeindezucht stellen. Aber ich darf ihnen die Tür nicht zumachen. Du musst sagen, wir stellen dich unter Gemeindezucht, verbietet dir das Abendmahl, bis du mit der Sünde aufhörst. Wenn du mit der Sünde aufhörst und dich reinigen lässt durch Jesu Blut und die Sünde beendest, dann kommt die Zeit der Bewährung und dann ist es wie wenn nichts gewesen wäre. Versteht ihr? Paulus verhandelt es ja mit den Korinther, genau diese Stelle. Herzliches Erbarmen. Sobald jemand Buße tut, hat Gott herzliches Erbarmen. Wenn jemand Buße tut, müssen wir auch herzliches Erbarmen haben. Warum sagt Gott im Vaterunser, vergib uns unsere Sünden, wie wir vergeben unseren Sündigern, unseren Schuldnern, die uns etwas schuldig sind. Wisst ihr, das ist ja das Problem. Dass wir einfach frei sein müssen. Wenn ich vor Gott frei bin, selber gereinigt bin, selber seine Erbarmen kenne, und weiß, dass er mir gegenüber barmherzig ist und ganz klar sagen kann, dass ich hier noch stehe heute, ist nur weil er mir barmherzig war, voll herzlichem Erbarmen, dass ich überhaupt überlebt habe, dann werde ich wieder barmherzig sein, wie er barmherzig ist. Und wenn das Wesen der Gemeinde ist, dann hast du Philipper 2. In einer ganz strengen Umgebung geht es, wie in Philippi. Und dann hast du herzliches Erbarmen. Dann hast du diesen Zuspruch der Liebe. Und dann sagt Paulus, das ist eigentlich das Metier, wo sich dann auch das Nächste, was wir das nächste Mal sehen werden, entwickelt. Wo dann eine Einheit kommt, die du nicht mehr erklären kannst. Wisst ihr, wo jemand in die Versammlung gehen kann, ohne dass er Angst haben muss. Entschuldigung, ich kann nicht sein, wie ich bin. Trotzdem darf ich, wenn jemand ihre Gebetsgemeinschaft 16 Minuten betet, nach 14 Minuten sage, wir singen dein Lied, bis der Bruder fertig gebetet hat, wie es der Wilhelm Busch mal gemacht hat. Versteht ihr? Es gibt auch Dinge, wo man dann trotzdem die Zucht und die Ordnung aufrechterhalten muss. Aber trotzdem kann man dann zu dem Bruder hingehen und zu ihm sagen, du pass mal auf, ich verstehe das ja, aber guck mal her, es gibt halt ein Kämmerlein, da kannst du beten und hier bist du halt öffentlich. Wisst ihr, man braucht nicht soft und weich sein und alles gerade sein lassen. Und trotzdem, wenn ich das in der richtigen Form sage, merkt er, ich habe Erbarmen mit ihm, ich will ihn zurecht. Wisst ihr, und ich sage es einmal ungeschützt, wäre das nicht das Paradies auf Erden in der Gemeinde? Es wäre doch herrlich, wenn es so wäre. Wenn du reinkommst in die Versammlung, jeder versteht dich. Jeder meint es nur gut mit dir. Und wenn du da sitzt und du verstehst jeden und du meinst es nur gut mit jedem, das wäre doch herrlich, oder? Da wäre doch Psalm 133, siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beieinander zusammen sind. Das wäre doch herrlich, oder? Paulus sagt, eigentlich der Normalzustand. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag. Danke dir, dass du mit uns elenden Sündern, mit uns Menschen voll Charakterschwäche, voll Schwachheit zu Rande gekommen bist. Und du baust deine Gemeinde aus lauter Menschen mit solchen Schlagseiten. Und du willst, dass wir letztendlich im Geiste wandeln, wie du wirklich im Lichte beim Vater warst, dass dieses Licht, dieses Wirken des Geistes, diese tiefgründige Reinigung durch dein Blut, die du für uns geschaffen hast, dass sie bewirkt, dass bei uns auch dieses herzliche Erbarmen da ist, dass wir wirklich so sind, wie der Vater im Himmel es uns auch zeigt, dass wir dort barmherzig sind, wo er barmherzig ist, aber auch konsequent und hart, wo er es nicht ist. Gib uns einfach diese Gesinnung, lern uns im Geiste zu wandeln, auf dass es geschieht, auf das in unserer Mitte Menschen kommen können und wirklich frei werden können und dir dienen können. Gib uns einfach Gnade dazu. Dafür danke ich dir. Amen.